The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 22. August. Neulich im westfälischen Münster. Eine Überwachungskamera hält fest, wie sich der CDU-Ratsherr der Stadt, Olaf Bloch, einem Haus nähert. Er steuert zielsicher die Briefkästen der Bewohner an und fischt deutlich erkennbar die Wahlwerbung der Grünen heraus, um dann stattdessen seine eigenen Flyer mit CDU-Werbung dort einzuwerfen. Das Video wurde den Grünen zugespielt und in Münster ist man jetzt in heller Aufregung. Wenn selbst im beschaulichen Münster mit so harten Bandagen im Wahlkampf gefightet wird, dann scheint es offenbar um etwas zu gehen. Am 14. September sind Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, der erste große Stimmungstest nach der Bundestagswahl, und ein Gespenst geht um, die AfD. Nicht unbedingt in Münster, einer Studentenstadt, wohlhabendes Bürgertum ohne Abstiegsängste. Aber 80 Kilometer südwestlich sieht das ganz schön anders aus. In Gelsenkirchen herrscht an vielen Orten der Stadt Verwahrlosung und Vermüllung. Stern TV war vor Ort und hat die Stimmung eingefangen.
Ich spreche das jetzt mal aus. Mhm. Andere kommen und machen meine Heimat kaputt, mein Gelsenkirchen kaputt. So sehe ich das jetzt. Also das ist auch krass, wenn ich das so sage. Ich sage auch nicht alle. Wie gesagt, ich bin nicht feindlich oder so. Aber es gibt einige hier, die machen uns das kaputt.
Sagt die ehemalige Verkäuferin Silke recht unverblümt in die Kamera. Die Probleme der Menschen liegen hier im wahrsten Sinne des Wortes auch auf der Straße. Unrat und Sperrmüll. Gelsenkirchen ist wie andere Städte im Ruhrgebiet ein hartes Pflaster geworden, sagt auch Bewohner Willi Plenkers gegenüber Stern TV.
Die Frauen gehen abends nicht mehr raus, die Bankautomaten sind draußen verschwunden. In jedem Laden ist hier Security, ein oder zwei Stück. Das gab es vor 5 oder 10 Jahren nicht.
Bei der vergangenen Bundestagswahl hat die AfD in der Stadt bei den Zweitstimmen das stärkste Ergebnis erzielt. Der Frust der Bevölkerung richtet sich gegen die etablierten Parteien. Das hat auch Manfred Göllner, der Forsa-Chef, jetzt deutlich formuliert. In einer aktuellen Analyse zur NRW-Kommunalwahl seines Umfrageinstituts schreibt er, dass, Zitat, CDU und SPD das einstmals große Vertrauen auf lokaler Ebene verloren haben. Zitat Ende. Dadurch könne die AfD ihre Westwanderung weiter fortsetzen. Klar, hier spielen auch bundespolitische Aspekte hinein. Viele Menschen in NRW sind von der Performance der Großen Koalition in Berlin alles andere als begeistert. Forsa sagt aber auch, dass für 2/3 der Wahlberechtigten die Politik vor Ort für ihre Entscheidung bei der Kommunalwahl am wichtigsten ist.
Ich bin 65, muss hier von das Geld leben, sage ich mal, habe mein Leben gearbeitet. Und dann kommt es, wo man einen Hals kriegt, wo man sagt, die anderen kommen hier rein und haben ja das Gleiche wie ich. Die haben aber noch nie was für unser Land getan.
Im Vergleich zu der vergangenen Wahl vor 5 Jahren könnte die AfD, Stand jetzt, 9 Prozentpunkte zulegen. Was bedeutet das? Viele AfD-Bürgermeister und wichtige kommunale Mandatsträger wird es nach dieser Wahl wahrscheinlich nicht geben. Absolute Mehrheiten aus dem Stand dürften die Ausnahme bleiben. Und bei Stichwahlen wird es die AfD schwer haben. Die Brandmauer wird dann im entscheidenden Moment zu Bündnissen und Allianzen zwischen SPD, CDU und Grünen führen. Für die AfD heißt es dann an der Rathauspforte:
Du kommst hier nicht rein.
Und dann müssen die Probleme der Menschen im Ruhrgebiet endlich ernst genommen werden und es müssen auch Lösungen gefunden werden. Politik, die zählt, heißt hinschauen, ernst nehmen und dann auch handeln. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit dem Ökonomen Gabriel Felbermayr über den Handelsdeal zwischen der EU und den USA. Er kann dem Handelsabkommen, vorsichtig ausgedrückt, nichts Positives abgewinnen.
Das ist wie auf dem Fußballfeld, wenn man 0-15 verliert.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, wie sich die Immobilienpreise in den USA entwickeln. Wir berichten von einer ungewöhnlichen tierischen Plage auf einer kleinen italienischen Insel und ich bringe Ihnen von meinem Urlaub aus Japan den Sommerhit des Jahres mit.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
Wir wissen es mittlerweile alle, Donald Trump und die Zölle, das ist eine große Liebesgeschichte. Bereits im Frühjahr hatte er angedroht, Zölle in Höhe von bis zu 50% auf alle Waren aus der EU zu erheben. Seitdem wurde unermüdlich verhandelt, bis Ursula von der Leyen schließlich Ende Juli sagen konnte:
We have a trade deal between the two largest economies in the world. And it's a big deal, it's a huge deal.
Big und huge, das ist er wohl. Aber so feierlich, wie die Kommissionspräsidentin über ihn spricht, wurde dieser Deal, zumindest auf dieser Seite des Atlantiks, nicht aufgenommen. Immerhin, das Abkommen steht, wenigstens für den Moment. Denn gestern haben die USA und die EU ein gemeinsames Statement abgegeben, das den Handschlagdeal vom letzten Monat erstmals verschriftlicht hat. Was darin steht und wie der Deal zu bewerten ist, das weiß Gabriel Felbermayr. Er ist Ökonom, Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien und der Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ich spreche mit ihm über den Deal, über die deutsche Industrie und darüber, wie das Abkommen jetzt überhaupt umgesetzt werden kann. Los geht's! Guten Tag, Gabriel Felbermayr.
Hallo, Frau Speaker.
Herr Felbermayr, die EU und die USA haben sich jetzt offiziell geeinigt. 15% US-Zölle auf EU-Exporte, aber im Gegenzug 0 Zölle der EU auf Industriegüter aus den USA. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das gehört haben?
Nun, gehört habe ich es ja Ende Juli schon und habe mir gedacht, das ist wie auf dem Fußballfeld, wenn man 0-15 verliert. Das ist ein Deal, bei dem die Europäische Union viel geben muss und im Gegenzug dazu nicht nur nichts erhält, sondern neue Handelsbarrieren in den USA akzeptieren muss.
Trotzdem verkauft die EU das Ganze als Erfolg. Wie kann das eigentlich sein? Kann das als Erfolg verstanden werden für einzelne Industrien?
Auch nicht für einzelne Industrien. Also es sieht schon sehr danach aus, dass die USA mit anderen Drohungen außerhalb des handelspolitischen Bereichs einfach sehr gute Argumente auf den Tisch legen konnte. Weiß man nicht genau, vielleicht die Drohung, die Europäer sicherheitspolitisch hängen zu lassen, aus der NATO auszutreten. Diese Dinge sind immer wieder auch von Präsident Trump angesprochen worden. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit so fröhlicher Miene aus solchen Verhandlungen geht, wie das Frau von der Leyen vor einem Monat knapp gemacht hat.
Gut, aber da sieht man hier auch ganz klar, wer am längeren Hebel gesessen hat. Ich habe mich auch ein wenig an dieses Wirtschaftsabkommen mit der Ukraine erinnert gefühlt, wo ganz klar war, dass die Ukraine auf die Unterstützung der USA angewiesen ist in Sachen Verteidigung gegen Russland. Und dann haben sie sich eben auf ein Wirtschaftsabkommen mit den USA eingelassen. Und das hat ein ähnliches Gefühl von so ein bisschen in den Schwitzkasten genommen, oder?
Ja, genau. Also in der Ukraine ging es vor allem um Lithium und Bodenschätze. Der Freiburger Historiker Jörn Leon hat bei einer Veranstaltung gemeint, das erinnert ein bisschen an die ungleichen Verträge, die die Kolonialherren, die europäischen damals im 19. Jahrhundert mit China geschlossen haben. Da haben wir die Chinesen genötigt, Opium sozusagen gegen Seide, Porzellan und Tee zu tauschen, was den Chinesen eigentlich nicht gepasst hat. Aber wenn der Widerstand entstand, sind die Kanonenboote gekommen und man hat sozusagen Gewalt angewendet. Das ist, soweit sind wir natürlich nicht mit den USA, aber diese Struktur ungleicher Verträge, die kennt man aus der Geschichte und freiwillig würde man sich nicht in ein solches Geschäft einlassen, wo man nichts bekommt, aber viel geben muss. Wenn es nicht sozusagen diese sicherheitspolitischen Nebenschauplätze gäbe, würde ich meinen, wäre das ein Abkommen, das man nur ablehnen muss.
Aber ist es dann also vielleicht auch wirklich das Beste, was man aus der Situation hätte machen können? In diesem Moment, in dem wir uns geopolitisch befinden gerade?
Genau, so ist es. Das kann allerdings nur ein wirklicher Teilnehmer an den Verhandlungen sagen. Der weiß, mit welchen Drohungen agiert wurde Ob dann diese Drohungen auch glaubwürdig gewesen wären, ist ja auch nicht klar, nicht? Also es ist nicht automatisch so, dass wenn die Amerikaner mit Austritt aus der NATO drohen oder mit Rückzug aus Europa, ob sie wirklich willens sind, ne? Ihre Zehntausenden Soldaten, ihre vielen Stützpunkte, das sind ja Infrastrukturen da, das sind ausgebaute Systeme, die funktionieren, die schaffen wir ja auch für die US-Armee in der ganzen Welt sozusagen Ausgangsbasen, nicht? Also der Schiedsjury ist immer zentral, ist eine Drohung glaubwürdig oder nicht.
Was ich nochmal mit Ihnen besprechen wollte, zu diesem Deal gehören auch 750 Milliarden Dollar an Energieimporten aus den USA für die EU und 600 Milliarden Dollar EU-Investitionen in den USA. Wie kann das gehen? Wer soll das machen? Das sind ja enorme Summen, von denen wir hier reden. Und es geht hier um fossile Energie bei den Energieimporten. Wer kauft diese Energie überhaupt ein?
Tja, ja, ich weiß es nicht. Da gibt es mehrere Probleme. Problem Nummer eins ist, dass die Zahlen gigantisch sind. Die sollen bis 2028 abgearbeitet sein. Größenordnungsmäßig ist das kaum vorstellbar, nicht? Also wir haben ja gar keine insgesamten Energiebedarfe in dieser Größenordnung, ja? Dazu kommt natürlich die Tatsache, dass Europa aus Fossilen aussteigen will. Wir wollen ja eigentlich reduzieren. Das passt nicht. Und was auch überhaupt nicht passt, ist, wie kann Frau von der Leyen oder sonst jemand aus der Kommission solche Versprechungen abgeben, die nur von den privaten Wirtschaftsakteuren in der EU eingelöst werden können. Drum steht jetzt auch, muss man sagen, Gott sei Dank, in dem schriftlichen Statement drinnen, dass man sich nicht dazu verpflichtet, aber dass man das versucht anzustreben. Also das Wording ist ein bisschen softer geworden, aber am Ende ist das sozusagen die Ausstiegsklausel für die Amerikaner, denn die werden vermutlich in 3 Jahren feststellen, das ist nicht eingelöst, einfach auch weil es fast nicht möglich ist, das einzulösen. Und dann kann man das ganze Abkommen wieder zur Disposition stellen. Es könnte natürlich auch anders gehen, nicht? Also wenn in 2-3 Jahren dann doch in den USA klar wird, dass diese Abschottungspolitik Kosten hat, dass das am Ende doch die Inflation treibt. Noch sieht man in den US-Preisen nicht den großen Sprung. Aber nach dem Einmaleins der Ökonomie, wenn man Zölle, das sind Verbrauchsteuern, ja, wenn man die erhebt, dann wird der Verbrauch teurer. Vielleicht nicht 1:1, aber er wird teurer. Und es hat auch noch der Dollar so stark abgewertet. Also die Summe dieser Maßnahmen, die hängen ja zusammen, muss am Ende auch inflationstreibend wirken, ist die Frage, wie sieht die Welt in 2-3 Jahren aus? Nicht? Ich glaube, dass ein Stück weit die Europäer auch darauf setzen. Jetzt hat man mal ein bisschen Luft geschaffen. Man kann hoffen, dass das jetzt eine Art Waffenstillstand ist. Nicht so, wie wir uns das wünschen würden, gar nicht, aber besser als andere Option. Und dass in 2-3 Jahren die Amerikaner selber, vielleicht vor dem Hintergrund verlorener Midterms, ja, sehen, boah, ja, da haben wir uns mit diesen Zöllen einen Bärendienst erwiesen. Das hat die amerikanische Wirtschaft nicht angetrieben, sondern hat vor allem die Inflation angeheizt. Und es ist noch was anderes, das mich ein bisschen umtreibt. Nämlich, eigentlich kann die Kommissionspräsidentin und ihre Mitarbeiter ja nicht einfach so aus unserer Kraft Amtes sagen, wir senken den Schutz für die eigene Automobilindustrie von 10% auf 0%. Das gefällt zwar den Deutschen, aber den Franzosen gefällt das nicht. Und den Italienern auch nicht. Und dahinter diesen 10% gibt es ja völkerrechtliche Abmachungen. Ja, das ist ja durch die europäischen Instanzen, Rat, Parlament gegangen und steht ja auch im WTO-Recht. Da stehen drin 10%.
Meinen Sie, dass es da ein Nachspiel geben wird in der Angelegenheit?
Das kann sein, weil andere Länder jetzt ja diskriminiert werden. Nicht? Also Autos aus, sag ich mal, Brasilien, da könnten wir auch Autos importieren. Wir haben kein Freihandelsabkommen mit dem Land. Dort gelten die 10%. WTO-rechtskonform. Mit den USA gehen wir jetzt auf Null, ohne aber ein echtes Freihandelsabkommen mit denen zu haben. Denn das müsste ein rechtsverbindlicher Akt sein. Er müsste dem Artikel 24 GATT genügen. Das heißt, man liberalisiert den Handel. Eine Handelsliberalisierung ist das ja nur einseitig, nicht zweiseitig. Also man kann sich schwer vorstellen, dass das den WTO-rechtlichen Erfordernissen genügt. Und dann könnte Brasilien oder die andere Länder auch, ja, könnten sagen, wenn ihr den Amerikaner von 10 auf 0 geht, dann müsst ihr bei uns auch von 10 auf 0 gehen. Und ob das Europa will, ist fragwürdig. Ja.
Meinen Sie, dass es so weit kommen würde?
Ich weiß nicht. Also das ist denkbar. Mit Brasilien hoffe ich sehr, dass wir mit denen ein Freihandelsabkommen schließen, sehr bald, das Mercosur-Abkommen. Das wäre jetzt dringend fällig, dass das tatsächlich passiert. Vielleicht könnte der deutsche Bundeskanzler da erst einmal auch die Österreicher zur Raison rufen, die das noch blockieren zum Beispiel. Ja, also da wäre ein bisschen Tempo angesagt. Aber es ist ja nicht nur Auto, es ist quer durch die Bank, nicht? Also Motorräder, alles, viele Dinge, nicht? Indien, ein großer Motorradproduzent, zahlt in Europa 6%, jetzt kriegt aber Harley-Davidson 0. Das geht nur, wenn man innerhalb des WTO-Rechts bestimmte Bedingungen einhält. Die werden jetzt aber nicht eingehalten. Das muss man sehen. Und es ist auch nicht klar, ob das Europäische Parlament das Ganze sieht. Der amerikanische Präsident kann mit seinen Executive Orders, beruhend auf Notstandsgesetzen, kann der sehr frei agieren. Obwohl auch dort die Gerichte sozusagen jetzt befasst werden. Aber in Europa, die Kommissionspräsidentin hat nicht die Befugnis, die Zölle einfach so anzuheben oder abzusenken. Das ist nicht in ihrem Mandat. Deswegen ist da noch vieles auch im Binnen sozusagen politischen, im europäischen Kontext selber, finde ich, nicht klar.
Ja, man hat zuweilen das Gefühl, dass dieses Agieren von Donald Trump andere so ein bisschen ansteckt, dass alle so frei mit den Regeln des Welthandels umgehen. Man kann nur hoffen, dass es nicht ansteckend ist und dass alle da mitmachen wollen.
Das wäre das Schlimmste. Wir haben vor ein paar Monaten schon, bevor Trump gewählt wurde, mal mit unseren Modellen versucht durchzuspielen, was passiert, wenn die WTO komplett platt macht. Ja, also wenn jeder sich sozusagen nicht mehr an die Regel hält. Und auch für Deutschland ist das das viel schlimmere Szenario. Also es wäre besser, wir hätten mit den USA einen schwelenden Handelskrieg und dafür bleibt die WTO intakt, als wir haben zwar mit den USA einen Deal, aber der aber nicht rechtssicher ist und mit den anderen WTO-Mitgliedern sozusagen auch Rechtsunsicherheit. Also muss man sich genau überlegen, was man sich wünscht.
Konnten Sie mit Ihren Modellen das Ganze auch beziffern?
Ja, sicher. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, der 15%-Deal, der ist für die EU schädlich. Das reduziert unser BIP um so zwischen 0,2 und 0,3 Prozentpunkte. Wir können auch sagen, dass aber die Unsicherheit, ja, die damit verbunden ist, nochmal ungefähr so viel kostet. Ja, weil einfach, was macht man denn nun? Ne? Also hält der Deal, hält er nicht? Wird es besser, wird es schlechter? Also da ist so viel unklar und das ist ja auch nicht gut für Wirtschaft und für das Exportgeschäft. Und wir können fragen an den Modellen, was passiert, wenn wir sozusagen das WTO-System insgesamt zur Disposition stellen, wenn wir keine regelgebundenen Welthandelsbeziehungen mehr haben und dann reden wir nicht von 0,3% BIP-Schrumpfung, sondern reden wir von Größenordnungen, die 5-6 Mal größer sind.
Dann können wir nur hoffen, dass alle Beteiligten bei diesen doch sehr turbulenten Entwicklungen einen kühlen Kopf behalten und dass sie den Wert dieser regelbasierten Welthandelsordnung erkennen. Vielen Dank, Herr Felbermayr, für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Spieker.
Nur noch knapp über einen Monat ist es hin bis zu unserer MyWay-Konferenz, dem Pioneer-Gipfel für Familienunternehmen. Am 24. und 25. September laden wir wieder in den Berliner Westhafen ein, zu 2 Tagen voller Wissen, Austausch und Inspiration. Auch Lea-Sophie Kramer wird wieder dabei sein. Die erfolgreiche Unternehmerin und Amorelie-Gründerin setzt sich schon lange für die Stärkung von Frauen in der Gründerszene ein. Wir haben sie gefragt, was für sie eigentlich das Highlight der MyWay ist.
Für mich auf jeden Fall der Pioneer Award. Da bin ich ja auch selber in der Jury, darf ich sein, mit Dr. Ann-Christine Achtleitner, mit Dr. David Dreisner, mit Professor Dr. Meier Göpel, Dagmar Rosenfeld und so weiter. Das Schöne ist, ihr könnt selber mitentscheiden. Also jeder hier, der zuhört, kann mitentscheiden. Das öffentliche Voting läuft auch noch bis zum 1. September. Und da freue ich mich riesig drauf, weil es einfach das Schönste ist, wenn man Personen, die so viel wagen und was Neues probieren wollen, auch irgendwie auszeichnen kann.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich von Lea-Sophie Kramer jetzt inspiriert fühlen, Ihre Stimme beim Pioneer Award abzugeben. 3 Sieger werden gekürt in den Kategorien Zukunftsmacher, Made in Germany und Society Impact. Es sind spannende Unternehmen zu entdecken, die die Welt ein Stückchen besser machen. Also ab zur Abstimmung. Den Link zum Pioneer Award finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da kennt unsere Börsenreporterin Anne Schwed in New York neue Entwicklungen für den Immobiliensektor in den USA. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, wo gehen die Preise für Wohnungen und Häuser gerade hin?
Ja, die stagnieren tatsächlich aktuell. Zwar gab es im Juli mit einem Medianpreis von $422.000 noch einen neuen Juli-Rekord. Der Preisanstieg fiel jedoch mit gerade mal 0,2% so niedrig aus wie seit Jahren nicht mehr. Regional entwickelten sich einige Märkte sogar leicht rückläufig, etwa zum Beispiel bei Immobilien im Süden der USA. Was dabei auffällt, das Angebot an verfügbaren Immobilien nimmt spürbar zu. Die Zahl der Objekte auf dem Markt ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 16% gestiegen. Das sorgt dadurch für Entspannung auf der Nachfrageseite und hat den Preisauftrieb deutlich gebremst. Und das hat auch dazu geführt, dass die Verkäufe bestehender Häuser und Wohnungen im Juli um 2% gegenüber dem Vormonat gestiegen sind, entgegen der Erwartungen vieler Analysten, die mit einem Rückgang gerechnet hatten. Im Jahresvergleich liegt das Plus sogar bei knapp 1%. Grund für den Anstieg ist eine leicht verbesserte Erschwinglichkeit. Die Hypothekenzinsen sind zuletzt wieder leicht gesunken, während die Löhne etwas stärker gestiegen sind als die Immobilienpreise. Das gibt jetzt kaufwilligen Haushalten mehr Spielraum. Spannend ist auch, teure Immobilien, also das Segment über $1 Million, werden weiter besonders stark nachgefragt. Da gab es einen Plus von 7% gegenüber dem Vorjahr, während günstigere Objekte immer seltener den Besitzer wechseln. Das Verkaufsvolumen am unteren Ende ist sogar rückläufig. Zugleich greift eine wachsende Zahl an Investoren zu. Der Anteil an All-Cash-Deals liegt inzwischen bei ungewöhnlich hohen 31%. Gerade weil Finanzierungen teuer bleiben, verkaufen sich günstige Immobilien weiterhin schleppend. Also insgesamt kann man sagen, die Angebotslage entspannt sich, Preise stagnieren vielerorts und es dauert im Schnitt auch länger, bis ein Kauf über die Bühne geht. Für Käufer gibt es mehr Auswahl, aber hohe Zinsen und gestiegene Preise bedeuten auch, dass viele einfach noch weiter abwarten mit ihrem Hauskauf, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein kleines italienisches Dorf von einer Übermacht von gehörnten Teufeln terrorisiert wird. Auf der kleinen Mittelmeerinsel Stromboli haben es die Einwohner eh schon nicht leicht, denn sie leben in direkter Nähe zu Asche, Pech und Schwefel. Der Großteil der Insel wird nämlich vom aktiven Stromboli-Vulkan dominiert. Doch das größte Problem der rund 500 Einwohner sind nicht Lavaströme, sondern Ziegen. Und zwar 2000 Ziegen. Sie stehen den menschlichen Bewohnern mit einer Übermacht von 1:4 gegenüber. Das sorgt vor allem im 40-Seelendorf Ginostra für Ärger. Die Anwohner sind mittlerweile völlig verzweifelt. Die Ziegen fressen alle Gärten und Olivenhaine leer, lassen sich auf den Terrassen nieder und haben auch, laut einem Bewohner, sonst keine Berührungsängste mehr.
Die Situation ist inzwischen äußerst belastend. Früher schlief man hier mit offener Tür, heute wacht man auf und hat Ziegen im Bett.
Durch Brände, Vulkanausbrüche und eine Flutwelle gibt es nur noch wenig wilde Vegetation als Ziegennahrung auf der Vulkaninsel. Also steigen sie den Menschen aufs Dach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie klettern auf Hausdächer und verrichten dort ihr Geschäft. Damit verunreinigen sie das Wasser, was über Regenrohre auf den Dächern aufgefangen wird. Und auch wenn eine Ziege im Garten eines Bewohners ins Gras beißt, ist das ein Problem. Um Krankheiten vorzubeugen, müssen die Hausbesitzer dann selbst zur Schaufel greifen und die Tiere beerdigen. Die Terrorziegen machen auch den Touristen Angst. Teilweise treiben sie verschreckte Besucher bis ins Meer. Die Dorfbewohner haben von all dem endgültig die Nase voll. Einer von ihnen hat der Nachrichtenagentur APA gesagt, Zitat, die verwilderten Ziegen müssen entweder abtransportiert oder getötet werden, entweder sie oder wir. Zitat Ende. Hoffen wir, dass sich irgendwo im Mittelmeerraum ein Ziegenenthusiast findet, der die Tiere aufnehmen will und die Insulaner so von ihren gehörnten Widersachern befreit. Die Bewohner der Insel Stromboli, die wissen jetzt jedenfalls genau, warum der Teufel so oft mit Ziegenhufen und Hörnern dargestellt wird.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass eine Girlband, die es gar nicht gibt, für einen globalen Hit gesorgt hat.
Lies, sides,
In dem Netflix-Animationsfilm K-Pop Demon Hunters tritt die koreanische Girlgroup Huntrix nicht nur auf Bühnen vor kreischenden Fans auf, die drei Titelheldinnen haben auch noch einen magischen Zweitjob als Dämonenjägerinnen. Schon bald finden die Sängerinnen heraus, dass die rivalisierende Boygroup richtige Bad Boys sind, denn ihre Band ist nur Fassade für eine Dämonenbande. Der Film ist bei Netflix ein Riesenerfolg geworden und auch der Song der Girlgroup Golden ist durch die Decke gegangen und das weltweit. Laut dem Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment ist Golden der Sommerhit des Jahres. Seit 2 Wochen ist er auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Auch in Großbritannien und den USA ist der Song ganz vorne gelandet. Und das, obwohl es die Band in echt gar nicht gibt. Die Stimmen liefern 3 koreanisch-amerikanische Sängerinnen und die sind nicht leicht zu imitieren, denn der Song ist gesanglich wirklich anspruchsvoll. Auf Social Media versuchen sich die Fans trotzdem daran, manche mit mehr, manche mit weniger Talent. Ich jedenfalls kann bestätigen, dass der Song ein Hit ist, natürlich auch in Asien. Meine Familie und ich waren gerade nämlich 3 Wochen in Japan unterwegs und dort hat man den Song wirklich überall gehört. In Kleidungsgeschäften, im Sushi-Restaurant, im Radio, im Auto und auch oft von der Rückbank. Denn meine 9-jährige Tochter ist ebenfalls ein Riesenfan und hat ihn ununterbrochen vor sich hingesungen. Meine Familie hat auf jeden Fall seit Wochen einen Ohrwurm und sie vielleicht jetzt auch. Ich wünsche Ihnen einen goldenen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen früh ist Gabor Steingart für Sie wieder zur Weekend Edition dieses Podcasts da. Same time, same place.